Hallo, herzlich willkommen beim allerersten Blasse Eternity Podcast. Mein Name ist Ben und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe noch ein paar weitere Gesprächspartner hier. Zum einen den Markus.
Hallo, wir sind verbunden über das Internet. Ich bin Markus und Vorstandsvorsitzender vom Blast of Eternity, vom CVJM Jugendkultur und Musik. Und mit dabei ist auch noch unser zweiter Vorstand, der Schorsch.
Genau, hallihallo. Ich bin Schorsch. Wie schon gesagt, zweiter Vorstand im CVJM Jugendkultur und Musik. Und ihr findet mich bei unseren Konzerten und ja, Festivals, finden mich Bachmann, Markus, Ben, meistens am Einlass.
Ja genau, du bist derjenige, der die Tickets abreißen darf und den Menschen dann ein schönes Bändchen um den Arm binden darf.
Und natürlich der entscheiden darf, ob sie rein.
Ja genau, denn das Geld entgegennimmt natürlich.
Sorry, ich habe...
Du hast dich noch gar nicht vorgestellt, wer bist du denn?
Genau, ich bin Tobi und ich bin meistens entweder in der Küche oder an der Technik zu finden. Oder oft auch auf der Bühne, so mit Gitarre.
Genau, weil du spielst in 12 Bands.
Vielleicht auch einer mehr oder weniger, ich weiß selber nicht so genau.
Kein Buch mehr geführt. Genau, wir wollen mit diesem Podcast so ein bisschen in der Corona-Zeit überbrücken, weil die Clubkultur ist ja gerade so ziemlich am Boden. Konzerte können nicht stattfinden, Festivals werden abgesagt. Wie habt ihr das denn so wahrgenommen in den letzten Wochen und Monaten? Schorsch, konntest du auf ein Konzert gehen?
Ich habe tatsächlich noch relativ lang gehofft, aufs Elements of Rock fahren zu können, da ja die in der Schweiz auch unter dieser Maximalgröße lagen für Veranstaltungen, aber dann zwei Wochen vorher, wurde es ja dann auch im Nachhinein richtigerweise komplett abgesagt. Von daher schade. Man überbrückt natürlich jetzt auch mit Online-Konzerten. Also ich gucke viele Streams. Ja, aber freue mich schon drauf auf die Post-Corona-Zeit. Momentan eher so durchhalten. Wie ist es denn bei dir, Tobi?
Ich hätte selber einige Konzerte gespielt, inklusive einer kleinen Tschechien-Tour mit einer meiner Bands und natürlich diverse Festivals jetzt im Sommer. Aber natürlich alles abgesagt, also komplett seit Mitte März bis das nächste Konzert, zumindest geplant im Oktober, glaube ich. Da sind wir mit Cantus Levitas auf dem Torshammer, beziehungsweise dem Meet and Greet Festival. Aber bis dahin keine Chance mehr. Selbst ich hatte die Hoffnung, dass das Riedler Open Air, da hätten wir mit den Distillery Rats gespielt, dass das stattfinden würde, aber natürlich dann auch vor wenigen Wochen abgesagt worden. Streams habe ich sehr wenige tatsächlich geschaut, immer ein bisschen schwierig, weil es ist natürlich was komplett anderes. Also es fehlt das komplettes Live-Feeling, keine Bässe, die einem die Gedärme durchwummern. Und man kann schon zum Stück dem Gitarrist beim Rumschredden zuschauen, aber nur bedingt dann. Also das komplette Feeling, weil oft sitzt man ja daheim dann auf der Couch und hat die Füße hochgelegt, schön das kalte Bier, das gute kalte Bier, nicht die warme Festivalplörre in der Hand und mehr oder weniger nebenher dann schaut es tatsächlich dann, während irgendwie man irgendwie, keine Ahnung, die Wäsche zusammenlegt oder was weiß ich, was dann man tut.
Und ich finde auch, die Soundqualität ist halt oft echt Grütze. Also die haben dann da irgendwo den Master abgenommen und brauchen nochmal 3 Songs, um überhaupt mal ein gescheites Balancing hinzukriegen. Also ich habe da jetzt noch nichts gefunden, was mir taugt.
Ja, also das was ich tatsächlich am angenehmsten fand, das war Milking the Goat Machine. Nicht zuletzt auch, weil sie sich auch ein bisschen Spaß draus gemacht hatten und die komplette Bühne als Ziegenstall und so weiter hingerichtet und mit Akustikgitarren dann gespielt, aber die dann trotzdem durch einen Verzerrer gejagt und so. Das war dann schon sehr, sehr amüsant und für mich als Musiker natürlich auch entsprechend vom Spaßfaktor sehr angenehm.
Ja, definitiv. Ben, vermisst du denn die Konzerte? Du konntest wahrscheinlich auch keine mehr besuchen.
Tatsächlich ja, ich habe tatsächlich eine Karte für das Konzert von A Day to Remember. Das wäre in Stuttgart gewesen. Und die Karte ist tatsächlich immer noch gültig, aber ich warte immer noch auf einen Ersatztermin, der wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Auf das Festival, auf das ich persönlich dieses Jahr gerne mal gegangen wäre, wäre das Sunstorm, was dann halt leider auch nicht stattfinden kann. Und Ansonsten hatte ich dieses Jahr nichts mehr geplant. Also wenn, dann vielleicht mal so ein kleines Konzert, mal spontan oder so. Aber und mit Livestreams habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt, weil ich persönlich brauche auch dieses Gefühl, einfach irgendwo in einem dämpfigen Konzertraum zu sein, umgeben von schwitzigen Frauen und Männern. Und dann einfach dieses Gefühl, dass irgendwie alles eins ist, dass die Band Gas gibt und einfach Bock auf das Konzert hat.
Ja, und bei Streams geht dieses... Ja? Man merkt tatsächlich auch sehr oft, dass die Band selber nicht so damit klarkommt, wenn gar kein Publikum da ist, sondern nur ein paar Kameras. Mhm. Das ist oft sehr... Also merkt man sehr oft, finde ich.
Ich habe mir tatsächlich überlegt, auf so ein Autokonzert zu gehen in Ingolstadt. Mhm. Ich wohne ja hier in Bayern. Da hat Alligator ein Autokonzert gemacht in so einem Autokino. Gab leider keine Karten mehr. Kumpels von mir haben es geschafft. Und die haben auch gemeint, die Atmosphäre ist ganz komisch. Weil es gibt keine Interaktion zwischen dem Musiker und dem Publikum. Man kriegt nicht mit, ob es den anderen jetzt gefällt. Der Hit wird gespielt und es gibt überhaupt kein Feedback. Ich glaube, das ist auch eine ganz komische Situation, sowohl jetzt bei den Autokonzerten als auch im Stream.
Ja, also die einzige Kommunikation, die tatsächlich dann stattfindet, entweder Hupen, Scheinwerfer oder wie heißt es, das Ding, das Wasser auf der Scheibe macht, Scheibenwischer.
Scheibenwischer, glaube ich.
Genau, bekommt da eine ganz neue Ding, Bedeutung.
Dass das Wasser von der Scheibe wischt. Naja, genau, und das ist natürlich sehr schwierig. Also vor allem passiert in Karlsruhe, wo ich sitze, ja natürlich auch. Und da ist sehr... Man hört immer wieder bis in die Innenstadt rein, die keine Ahnung, 5 Kilometer oder was das sind, wie das Hubkonzert dann passiert. Das ist natürlich auch sehr unangenehm irgendwie, wenn man um 11 schon schlafen gehen möchte und dann die ganze Luft von Gehupe erfüllt ist.
Ja, also es funktioniert natürlich bei Kabarett und so wahrscheinlich deutlich besser als jetzt bei irgendwie Metal-Konzerten.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn's Lachen nicht da ist vom Publikum, das ist auch mega awkward. Ich habe ein paar Streams gesehen von Comedians und das ist einfach mega komisch, wenn dann überhaupt nicht gelacht wird.
Da kann ich auch noch was einwerfen. Und zwar, ich verfolge ja unter anderem auch den Podcast von Cerdas und Munchu. Und der hat auch mal so ein Autokonzert gegeben. Und dann hat er sein Ding durchgezogen und dann hat er festgestellt, dass, also ihm fehlt so auch diese Interaktion mit dem Publikum. Und das ist halt unheimlich wichtig. Und dann hat er auf die Uhr geguckt und dann waren erst 20 Minuten vorbei. Und das, obwohl er eigentlich 1,5 bis 2 Stunden spielen sollte. Also. Ja, da hat er sich überlegt, so, ach scheiße, was machen wir jetzt?
Kann ich mir gut vorstellen, weil es kommt auch keine Energie zurück. Also ich stehe ja auch ab und zu auf der Bühne und das Publikum, wie es reagiert und was es macht, ist schon ein wesentlicher Faktor für eine gute Show. Und diese Konstante, das, worauf man eigentlich immer gebaut hat, die fehlt jetzt komplett. Also sowohl bei einem Stream als auch wenn jetzt die Autos vor einem stehen.
Ja, was haltet ihr vom Thema Abstandkonzerte, die ja jetzt gerade aufkommen? Also gerade Backstage in München läuft da einiges.
Ja,
Schweiz werden auch erste Konzerte wieder gespielt.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es Genres gibt, wo das super gut funktioniert. Also so Ambient, ich höre auch sehr gern moderner Klassik-Pop. Da funktioniert es sicher super. Aber bei so einem lauten Metal-Konzert, das ganz stark davon lebt, auch von Bewegung und von einer gewissen Dynamik, auch im Publikumbereich, kann ich mir nicht vorstellen. Klassik ja, Pop vielleicht, Metal nicht.
Ja, wobei das jetzt auch für Newcomer so nicht so viel Änderung wäre, wenn nur 10 Leute kommen und davon sind irgendwie 3 Freundinnen von den Bandmitgliedern, irgendwie noch ein Elternteil, der das Auto dann heimfährt und keine Ahnung, noch irgendjemand, der sich verirrt hat. In Klammern leider.
Böse, aber leider
war. Man kennt es zu gut.
Ja, die Probleme an der Newcomer-Band. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also, und das ist ja nicht nur beim Metal so. Ich denke, das ist bei Hip-Hop-Konzerten oder anderen Musikstilen ähnlich. Da lebt das einfach davon, dass der Club dicht ist und man will halt Bewegung haben. Und da kann man halt irgendwie nicht stocksteif da irgendwie an 1,5 Meter Abstand fahren. Also, Das sprengt meine Vorstellungskraft.
Ja, denke ich genauso. Und es ist ja leider nicht nur so, dass die Künstler darunter leiden unter diesen ja ausgefallenen Konzerten, sondern vor allem die Veranstaltungstechniker, denen geht es ja gerade echt wirklich dreckig. Also sowohl die ganzen Messen sind abgesagt, die ganzen kommerziellen Events und Kongresse sind abgesagt, die Konzerte sind abgesagt, also letzten Endes ist da ein ganzer Berufsstand gerade vor dem Aus. Und ich fand's relativ nett, diese Aktion. Night of Light hat auch hier bei mir in meiner Heimatstadt das Rathaus, wurde rot angestrahlt. Habt ihr davon was mitbekommen? Habt ihr was gesehen? Wie findet ihr die Aktion? Also einmal Gebäude rot anstrahlen von Veranstaltungstechniker, um auf die Lage der Branche aufmerksam zu machen.
Ich habe über die Social Media Kanäle natürlich sehr viel mitgekriegt, weil ich auch sehr vielen Bands, Musikerinnen und Musikern folge. Das war dann tatsächlich an der komplette Tag ständig irgendwelche rot beleuchtete Gebäude oder rot eingefärbte Profilbilder oder Bandbilder gesehen. Also an mir ging es nicht vorbei. Ist natürlich ein gutes Zeichen. Also im Endeffekt wird ja die Veranstaltungsbranche, wenn man so will, ein bisschen vergessen. Was auch Rettungsschirme und so betrifft. Und dann muss man natürlich irgendwie auf sie aufmerksam machen und sagen, hier, hallo, wir sind auch da, uns gibt's bald nicht mehr, wir haben keine so große Rücklagen. Und wenn das natürlich dann so eine Aktion das schafft, dann natürlich super. Kann natürlich auch sein, dass es ein schönes Event war, aber im Endeffekt auch wieder niemand interessiert. Das ist natürlich immer die große Gefahr.
Ja, also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass die Politik, ich meine, die Rettungsschirme, die gibt es. Und es werden gerade sehr viele Kredite ausgeschöpft und auch vergeben, zinslose Kredite an größere Firmen. Und ich find's schade, wenn da jetzt ein ganzer Berufsstand vergessen wird, weil vom Beruf dann unter Umsatzrückgang direkt in Hartz IV zu landen, ist halt nicht nachhaltig. Und die ganzen Selbstständigen können halt keine Kurzarbeit machen, so wie das produzierende Gewerbe oder wie die gewerkschaftlich organisierten Branchen. Da ist es dann schon nochmal wichtig, ganz speziell in dem Bereich selbstständige, kreative, künstlerische, eventtechnische Selbstständige reinzugehen und denen eine Perspektive zu bieten.
Definitiv. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das Gebäude rot anstrahlen an sich jetzt wirklich das Zeichen war. Allerdings, es wurde ja vorher, währenddessen und danach ziemlich viel berichtet, auch gerade in Social-Media-Kanälen und auch viel in Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Ich glaube, da ist war eine gute Sache, um einfach auf die Situation aufmerksam zu machen. Ich meine, wir als Kulturliebhabende sind mit dem Thema sehr vertraut. Allerdings gibt es natürlich auch den Otto Normalverbraucher, der vielleicht irgendwie alle halbe Jahr mal ins Theater geht, der das nicht so auf dem Schirm hat. Und da sollte man das schon ja ins Bewusstsein rufen.
Ja, denke ich auch. Und letzten Endes sowas wie ein öffentlich gefördertes Theater, das sowieso jedes Ticket mit 100 Euro subventioniert bekommt, ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als jetzt ein Club, der im Wesentlichen von Getränkeverkäufen, Ü30-Partys und ein bisschen kostendeckenden Konzerten seinen Alltag beschreitet. Also da ist es, denke ich, dringend notwendig, dass da die Politik den Rettungsschirm noch entsprechend ausweitet.
Ja, ich habe jetzt gerade aktuell, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch einen Artikel gelesen, die Halle 02 in Heidelberg, ja wirklich hier überregional bekannte Location in der Bahnstadt. Ich glaube, eine Halle haben die für 1200 Leute, also schon relativ groß. Die werden jetzt bis auf Weiteres auch nach Corona erstmal keine Veranstaltungen mehr machen. Die konzentrieren sich jetzt erstmal auf andere Geschäftszweige. Die machen ja auch viele Firmenveranstaltungen und so. Aber so Kultur ist bei denen jetzt erstmal komplett durch. Kriegen sie nicht gestemmt.
Und das ist dann halt auch schade, wenn sich dann langfristige Effekte aus dieser Corona-Krise entwickeln, dass Booking-Agenturen pleiten gehen, dass Infrastrukturen zugrunde gehen, weil der laufende Umsatz nicht mehr stimmt. Das dann wieder am Ende aufzubauen, wenn es dann mal wieder losgeht, ist dann halt schwierig bis unmöglich. Ich glaube tatsächlich unmöglich, weil ganz viele dieser Institutionen sind über Jahrzehnte gewachsen, haben Jahrzehnte gebraucht, um sich zu etablieren. Wenn es so weitergeht, dann werden diese ganzen Institutionen zugrunde gehen und das fände ich ziemlich schade. That said, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was machen wir denn dieses Jahr mit dem Blast of Eternity? Josh, haben wir da einen Plan?
ja, der Plan lautet, dass es ja so gut wie keinen Plan gibt, weil unter den gegebenen Voraussetzungen alle großen Festivals, auch in unserer Szene, haben abgesagt, gibt es jetzt wirklich keine gute Planungsgrundlage, um ein Festival in der Form, in der wir es kennen, durchzuführen. Tobi, vielleicht kannst du was sagen, was wir stattdessen geplant haben.
Theoretisch könnte es ja möglich sein, weil wir sind ja unter 500 Besuchenden. Ab kommendem Mittwoch ist ja die Verordnung, sagt bis unter 500 ist es erlaubt und so weiter ab August. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die nicht so gut planbar ist. Also ja, genau, das heißt, es kann auch sehr schnell schiefgehen, wenn irgendwie eine zweite Welle kommt oder, keine Ahnung, Tönnies wieder eskaliert.
Wir bräuchten halt ein Hygienekonzept, wir bräuchten wahrscheinlich Abstandsregeln, die umgesetzt werden, und da gibt es momentan einfach keinen Plan. Das heißt, uns fehlt die Planungssicherheit, uns fehlt vor allem auch die Planungssicherheit, wie wir internationale Headliner einfliegen können, wie es mit den grenzüberschreitenden Bookings ausschaut. Es gibt auch keine Touren, an denen man sich anschließen kann. Das heißt, wir sind da jetzt eigentlich mit null Planungssicherheit auf einem Stand, wo wir sagen, better safe than sorry. Vielleicht schaffen wir ein kleineres Clubkonzert, vielleicht schaffen wir eine kleinere nationale Blast of Eternity Ersatzveranstaltung. Aber ich glaube nicht, dass ein Festival, wie wir es gewohnt waren in den letzten Jahren, Ende Oktober, Anfang November, tatsächlich stattfinden kann. Deswegen die mehr oder minder offizielle Aussage, ein Blast of Eternity 2020 in der gewohnten Form wird es nicht geben.
Sehr schade, aber leider keinen anderen Ausweg, der uns offen bleibt.
Dafür gibt es jetzt aber diesen Podcast. Das ist ja auch so ein bisschen aus der Idee heraus entstanden, hey, was können wir denn stattdessen machen? Und wir planen jetzt tatsächlich diesen Podcast auch, ja, so als Periodical in losen Abständen zu veröffentlichen, um durch diese Zeit zu gehen und vielleicht auch neues Publikum zu erreichen und ein bisschen zu kommunizieren, was wir denn eigentlich tun und warum wir das tun. Und da stellt sich natürlich die erste Frage, wer sind wir denn überhaupt? Wer ist denn hinter dem Blast of Eternity? Und die Antwort drauf sind eigentlich vier Buchstaben. George, welche vier Buchstaben sind das denn?
Diese vier Buchstaben, man kennt sie vielleicht aus einem Popsong von den Village People, lauten CVJM.
Auf Christlicher Englisch,
Verein Jung.
Auf Englisch YMCA, YMCA, genau.
Genau. Im Deutschen haben wir die schöne sprachliche Besonderheit, dass also CVJM war ursprünglich ein christlicher Verein junger Männer. Seit den 60ern hat sich das ja ein bisschen gewandelt. Da durften auch Frauen mitmachen, beziehungsweise haben sich sehr stark eingebracht. Deswegen hat man auch in den 80ern endlich mal den Namen geändert auf Christlichen Verein junger Menschen. Genau, ist ein Zusammenschluss junger Menschen, wie es der Name schon sagt. Gibt es jetzt seit bald fast 200 Jahren, habe ich festgestellt.
Schon amtlich.
Genau. Und genau, 1855 kam da sogar die erste Weltkonferenz schon zusammen in Paris, wo man eine gemeinsame Basis ausgearbeitet hat, dass man einfach den Zweck hat, sich junge Menschen, junge Männer als Christen untereinander zu verbinden und quasi gemeinsam Glauben leben, gemeinsam Jünger leben und ja, das Reich Gottes auszubreiten in dieser Welt.
Hast du die Pariser Basis vor dir? Könntest du da mal reinspiegeln und ablesen, was da so drin steht?
Ich habe quasi abgelesen. Ich habe es in etwas freieren Worten wiedergegeben. Ich kann sie natürlich auch Wort für Wort wiedergeben. Allerdings ist die Sprache auch ein bisschen, zumindest die Version, die ich hier vorliegen habe.
Ist ein bisschen alt.
Genau, deswegen habe ich versucht, das ein bisschen drumherum zu formulieren.
Die Amerikaner haben ja tatsächlich die Umbenennung in The Y vorgenommen, also die heißen nicht mehr YMCA, sondern nur noch Y, weil die eben nicht in dem Luxus sind, Männer, also dieses M mit Menschen zu ersetzen, geht halt nicht. Women fängt halt dummerweise oder Humans fängt halt dummerweise mit einem anderen Buchstaben an. Und deswegen heißt die amerikanische oder die internationale Fassung jetzt tatsächlich The Y.
Auch mal spannend zu sehen, was da sprachliche Unterschiede sind.
Warum hört sich sowas auf Deutsch immer so komisch an? Das Y.
Das Y, das ist tatsächlich, glaube ich, kein guter Name. Da würde das Marketing sagen, eher lass mal.
Ja, erinnert so ganz entfernt an das Y-Heft, nee, Y-Heft heißt es.
Y, genau. Ich fand es super, da waren immer so Gadgets drin, herrlich.
Mhm. Sehr, sehr traumhafte Erinnerungen an die Jugend, die früher, ja, lange her.
Ich merke schon, wir schweifen sehr, sehr schnell
ab. Deshalb wurde ich ein Nerd und deswegen gibt es hier sowas wie Podcasts.
Schöne Sache. Ben, genau, was macht so ein CVM eigentlich?
Ja, genau. Ben, kannst du vielleicht mal einordnen, was denn wir jetzt als ein lokaler oder ein kleiner CVM, wie das funktioniert in diesem Gesamtverbund? Hast du da einen Plan?
Also so wie ich uns verstanden habe, wir sind ja aus verschiedenen christlichen Denominationen, würde man es nennen kann. Also aus Landeskirchen, aus Freikirchen, und wir haben uns halt zusammengesetzt und haben eine gemeinsame Vision. Und die Vision, die wir eben darstellen, ist, dass wir uns als Christen gerade in der Subkultur des Metal uns zeigen. Quasi, dass wir wirklich diese Nähe mit unserer Subkultur eben auch pflegen. Ich nenne das immer gerne Brücken bauen, dass man quasi uns als Christen mit den Nichtchristen verbindet und dass man sich austauscht.
Brücken bauen ist gut, das ist ein gutes Wort, weil ich schreibe in unsere Anträge immer rein, wir machen milieusensible Jugendarbeit, und das klingt echt so wie aus dem letzten Jahrhundert gefallen. Brücken bauen finde ich ein gutes Stichwort. Und wir tun das dann tatsächlich in dieser CVJM-Gemeinschaft als eingetragener Verein. Das heißt, wir sind jetzt erstmal selbstständig, aber wir sehen uns durchaus in dieser Gemeinschaft von Christen und auch in der Gemeinschaft von anderen CVJMs. Und wir haben davon auch in der Vergangenheit schon profitiert, Leute kennengelernt, Brücken geschlagen, und da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl.
Genau, es ist auf jeden Fall eine spannende Arbeit. Der klassische Orts-CVJM macht ja meistens wirklich lokal, milieuübergreifend im Sinne von nicht subkulturell geprägte Arbeit, sondern eher so Jungschar, also wöchentliche Treffs, wo man was erleben kann, oder Sportfreizeiten oder generelle Sommerfreizeiten. Wir bieten eben Subkultur an, Konzerte, das Festival.
Genau, also wir machen jetzt keine Zeltlager oder irgendwelche Jungscharen. Finden wir alle ganz nett, aber dafür gibt's andere Institutionen. Wir sind und bleiben da eher jetzt in der schwarzen Szene und in der schwarzen Subkultur. Kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Was ist denn eigentlich sowas wie eine christliche Metal-Subkultur? Und wir haben uns da vorgenommen, heute mit diesem Podcast die Geschichte des christlichen Metals mal ein bisschen aufzuarbeiten und das Ganze so nach Jahrzehnten zu gruppieren. Und Ben wird uns jetzt über ein Zeitalter berichten, in dem man Spandexhosen, ganz enge Leggings getragen hat, in dem Männer mit Lidstrich und lustigen Ponyfrisuren, mit toupierten Haaren und Bandanas, mit gelb-schwarz gestreiften Gitarren lustige Musik gemacht haben, nämlich die 80er.
Ben, dachte gerade, das Barock.
Du meinst, nein, nicht ganz. Die hatten die toupierte Haare, ich glaube, die hatten toupierte Perücken.
Ja, ja, alles dabei.
Ja, aber
ist ja fast so ähnlich.
Bis auf die Gitarren, Lauten, gab's da Lauten?
Bass und Continua?
Ja, schon, oder? Nee, Ben wird uns nicht über den Barock erzählen, sondern über die 80er.
So. Genau. Ich werde ein bisschen über den christlichen Metal erzählen. Also es wird mehrere Teile geben, also quasi pro Jahrzehnt, was wir jetzt hinter uns haben, immer so einen Abschnitt. Und ich habe mal so ein bisschen was zusammengefasst und will meine Eindrücke, meine Recherche mal vorbringen. Und zwar tatsächlich hat der christliche Rock und der christliche Metal eine ziemlich lange Geschichte tatsächlich, die jetzt nicht unbedingt nur in den 80er Jahren zu finden ist, sondern eben auch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sogar. Und zwar als Begründer der christlichen Rockmusik gilt ein bestimmter Larry Norman, der 2008 verstorben ist. Und der hat mit seinem ersten Soloalbum Upon This Rock, hat da ein Lied veröffentlicht oder ist ein Lied drauf. Das heißt, Why Should the Devil Have All the Good Music?
Ja, genau, das wäre
richtig die Frage. Unfair.
Genau. Und er hat sich gedacht so, warum sollte man diesen neuen Stil, den es gibt, diese Rockmusik, warum sollte man sie nicht einfach mit dem verbinden, was man glaubt, als dass man Christ ist, dass es Jesus gibt. Und er hat sich gedacht so, okay, ich mache jetzt Rockmusik mit christlichen Texten. Da war er tatsächlich auch nicht alleine, da gab es zum Beispiel auch die sogenannte Resurrection Band, die gab es ein paar Jahre.
Superband.
Und der Frontmann und Gitarrist, ein namens Glenn Kaiser, der ist heute noch aktiv, wobei die Band mittlerweile eher blueswuchtiges Spiel macht.
Was für Genre war das denn damals? Also mit was haben die angefangen? War das dann so Hard Rock oder war das eher so der frühe Glam Metal? Wie muss ich mir das musikalisch vorstellen?
Im Prinzip hat man damit angefangen mit der zeitgenössischen Musik, die es damals gab. So, man könnte sich das ungefähr so vorstellen wie bei den Rolling Stones. Wobei die Resurrection Band da wirklich eher blueslastig war. Und man kann das als Rock, Hard Rock einordnen. Und den Metal selbst gab es bis dahin noch nicht. Der ist dann tatsächlich auch erst entstanden. Und der hatte gerade in den 80ern so seine, man könnte sagen, seinen ersten Frühling. Und gerade in Anfang der 80er Jahren gab es so Bands wie Judas Priest, die gab es auch schon in den 70ern, Iron Maiden ist ganz groß rausgekommen. Und da kam auch gleichzeitig der Glam Metal raus mit den zigtausend Bands, die es gibt, die ich jetzt auch nicht alle nennen kann.
Ich glaube, die muss man auch nicht alle nennen, weil da waren echt ein paar dabei, die qualitativ gar nicht mal so geil waren.
Mhm. Und dementsprechend, wie bei vielen Trendsachen.
Ja.
Wie bei vielen Trendsachen. Ja,
genau.
Gab viele Mitfahrer.
Und dementsprechend hat sich daraus auch der christliche Metal herauskristallisiert, der gerade mit so Bands wie Striper, White Cross und Bright, die haben den typischen Glam Metal gespielt.
Striper sind es jetzt die mit den tupierten Haaren und den schwarz-gelben Gitarren.
Ja, genau die, wobei ich glaube, die hatten alle tupierte Haare. Aber Striper war so ziemlich die bekannteste.
Also die heute noch Haare haben, die haben auch heute noch tupierte Haare. Also wenn man deren Instagram folgt, das ist echt wie so eine Wayback-Maschine in der 80er Jahre. Also dringende Empfehlung, Striper auf Instagram folgen, macht echt Bock.
Und tatsächlich hatten sie diesen Stil oder diese Charakteristik mit diesen schwarz-gelben Bumblebee-Sachen. Haben sie bis sogar 2005 noch gehabt, wo sie sich quasi wieder vereinigt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Striper ist tatsächlich die bekannteste Band und auch die kommerziell erfolgreichste, weil sie unter anderem mit dem Album To Hell With The Devil sogar Platin bekommen haben. Oh, zum Vergleich, geil. Um in der USA Platin zu bekommen, muss man 1 Million Platten verkaufen.
Nicht schlecht.
Wobei man dazu sagen muss, das war meines Wissens nach, so nach meinen Recherchen, war das die einzige Band, die wirklich kommerziell erfolgreich war. Gut, natürlich so White Cross oder auch Bright waren innerhalb der Szene, die es dann da gleich dazu auch schon gab, waren die sehr bekannt, aber die waren jetzt außerhalb der christlichen Szene jetzt nie bekannt oder erfolgreich.
Ja, also ich glaube, Striper ist auch heute noch der Inbegriff des White Metal. Mhm. Also ich denke, jeder säkuläre Metal in Anführungszeichen, der kennt diese Band. Ich habe letztens sogar von dem Sänger von Behemoth, der hat irgendwie in einem Plattenladen eine Striper-Schallplatte gefunden und hat die dann mit fragendem Gesicht auf seinem Instagram-Account gepostet. Also Striper ist, glaube ich, in die Popkultur eingegangen, das kann man definitiv so sagen. Mhm. Auch wahrscheinlich, weil sie so auffallend sind und weil sie mit ihrer christlichen Message auch in der Rockszene damals, denke ich, aufgefallen und wie ein bunter Hund sich da irgendwie auch dargestellt haben. Also das muss man, glaube ich, ganz kritisch auch sagen. Da war auch ganz viel Selbstdarstellung dabei, wie wahrscheinlich bei jeder Glam-Metal-Band auch heute noch.
Das bringt, natürlich, also, würde uns jetzt auch, wäre jetzt auch eine perfekte Überleitung, um Musik dahingehend zu untersuchen, inwiefern Show mitspielt oder nicht, oder Musik für sich allein stehen kann, sollte.
Also ich glaube, bei Striper ist es definitiv ein ganz wichtiges Element gewesen, das Auftreten. Also sind wir mal ehrlich, so toll ist die Musik jetzt nicht. Also ich glaube, diese, ja, also
komm. Nur weil du kein 80er-Metal magst.
Ich mag generell kein Power-Metal, aber selbst für Leute, die, also ist es jetzt so, dass man wirklich sagen kann, Striper sind jetzt bekannt für einen ganz besonderen Sound oder die haben jetzt irgendwas geprägt? Ich glaube nicht. Also ich glaube, die meisten Leute fanden es einfach ulkig, interessant, wie die so aufgetreten sind. Die Show war ganz nett, die Texte waren ganz gut.
Weiß ich definitiv. Der Sound war halt Zeitgeist.
Ja, es war Zeitgeist, Zeitgeist-Sound. Und wer heute noch 80er Glam-Metal gerne mag, der schaut sich auch Striper auf dem Bang Your Head an. Also ich glaube, das spielen die ja auch noch, wenn kein Corona ist.
Ja, um 14 Uhr mittags.
Und,
aber war geil.
Hast du sie gesehen?
Ja, natürlich habe ich sie gesehen. Und direkt davor hat Rob Rock gespielt. Also
wow.
White-Metal-Doppelpack.
Und ich meine, sie machen ja auch handwerkliche Zeugs gut. Also da kann man sich ja auch nicht beschweren.
Ja, das definitiv. Also diese Gitarrenduette melodisch in der oberen Oktave, die machen schon Bock.
Ja, sehr schön. Die Frage wäre dann natürlich auch, wenn man das weiter aufgreifen möchte, vorhin schon angesprochen, Behemoth. Was wäre Behemoth ohne der Show? Oder gar Rammstein ohne der Show? Einfach nur die Musik? Oder wenn da irgendwie 4 oder 5 Dudes auf der Bühne stehen würden, im quasi Alltagslook, und die Musik machen würden, würde das so funktionieren?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich bin auch davon überzeugt, dass Ghost nicht funktionieren würde, wären sie nicht so, wie sie sind. Also optisch und in ihrer Präsenz und in ihrem Konzept. Ansonsten wäre es ziemlich belangloser Hardrock.
Genau. Was dann natürlich noch wiederkommt, könnte man jetzt eine andere Kapelle hinstellen, die genau die gleiche Show fährt, aber keine Ahnung, Indie-Pop macht, würde es genauso funktionieren?
Wahrscheinlich schon. Ich glaube ja.
Das hieße ja im Endeffekt dann, dass die Musik eigentlich nur ein notwendiges Beiwerk ist.
Oder umgedreht, dass die Aussage einer Musik völlig unabhängig von dem Musikgenre selbst ist. Dass man alles kombinieren und rekombinieren kann. Und da schließt jetzt vielleicht auch wieder die Brücke zu den 80ern. Man hat in den 80ern auch einfach angefangen, den bestehenden Hardrock mit einer christlichen Message zu verbinden. Das gab es vorher nicht. Und ich glaube, aus dieser Entwicklung ist dann auch sowas überhaupt erst hervorgegangen, wie eine christliche Metal-Szene oder wie auch immer geartete satanische Metal-Szene, das hat ja auch erst in den 90ern angefangen. Also man hat bestehende Genres genommen und hat sie mit dem verbunden, was einem wichtig ist und das man ausdrücken möchte. Und ich glaube, das ist auch heute noch ein ganz wichtiger Bestandteil von der ernstzunehmenden Popularmusik.
Das sehe ich tatsächlich ähnlich, weil ich betrachte ja Musik auch eben als Kunstform, und mit Kunst will man ja sich selbst und das, was man denkt, was man fühlt, ausdrücken. Und bei den christlichen Metal-Bands oder bei dem sogenannten White Metal, zu dem Begriff komme ich später auch nochmal, war das eben so, dass sie ganz, ganz stark diese evangelistische Botschaft hatten. Also textlich ist es eher so, dass über die Gnade Gottes gesprochen wird, die Größe und die Stärke von Jesus Christus. Und teilweise waren die Texte auch etwas evangelistisch. Wenn auch nicht immer so plakativ direkt, aber mit so einem gewissen Unterton. Und um auf Evangelismus zurückzukommen, das hat nämlich die häufig genannte Band Striper auf die Spitze getrieben, indem sie in ihren Konzerten Bibel verteilt haben. Und deswegen wird die Band gerne abschätzig als Bibelwerfer bezeichnet. Womit sie sowohl in der säkularen Metal-Szene auf Kritik stoßen, als auch bei den normalen christlichen Kirchen und Freikirchen, wie auch immer.
In der Szene. Schon sehr offensiv.
Ja. Weil man sich damit nicht identifizieren kann. Und Striper macht das eben so.
Machen die das heute noch, Josh? Wie war das denn, als du sie live gesehen hast, irgendwie vor ein paar Jahren?
Nee, nee, also die Zeiten sind vorbei.
Haben Sie gepredigt? Gab's
nee, Michael Sweet hat auch nicht gepredigt. Also zumindest nicht zwischen den Songs. Ich meine, die Songtexte stehen ja auch ein Stück für sich. Sie haben natürlich alle Classics gespielt mit Soldiers Under God's Command. To Hell with the Devil. Das angesprochene To Hell with the Devil. Ich meine, das sind klare Aussagen. Nee, aber heutzutage sind sie mehr darauf fokussiert, musikalisch abzuliefern. Sie haben jetzt auch nicht die Riesenshow dabei gehabt. Gut, das war auch kein Headliner-Konzert. Die Kostüme sind auch nicht mehr so knallig. Sie haben natürlich die Farbkombination schon noch dabei, weil das einfach ein Erkennungsmerkmal ist, aber sehr dezent alles. Und ja, also der Fokus liegt inzwischen mehr auf musikalischer Performance und da liefern sie immer noch gut ab.
Stichwort Bibeln von der Bühne verteilen, das hat auch tatsächlich, zumindest als ich sie damals live gesehen habe, 2008 auf dem Breeze, glaube ich, Nergal, der Sänger von Behemoth, auch gemacht, von der Bühne Bibeln oder zumindest eine Bibel verteilt, aber er hat sie halt vorher zerrissen und entsprechend kommentiert.
Ja, schade, ne?
Ja.
Wenn er meint.
Das ist schon auch ein sehr spannendes Erlebnis.
Man sollte ihm mal auf Instagram folgen, das ist eigentlich fast schon Comedy. Macht es mal.
Ja, schon sehr traumhaft, wie er dann auch schön seinen Barbershop immer wieder anpreist.
Ja, genau. Er hat, glaube ich, in Warschau, ich glaube, es ist Warschau oder irgendeine andere polnische Stadt, hat er einen Barbershop aufgemacht, wo Menschen mit Bart, da wären wir jetzt alle in der Zielgruppe, glaube ich, sich den Bart schöner machen lassen können.
Ja, zumindest jetzt nach dem Lockdown wären wir da alle in der Zielgruppe.
Ja, ich glaube auch schon vor dem Lockdown waren wir jetzt nicht gerade
unbärtig oder ungepflegt.
Ich lasse das mal unkommentiert. Bendy, wie ging es denn dann weiter mit dem Metal, dem christlichen Metal in den 80ern?
Also im Prinzip gab es noch ein paar andere Bands in der christlichen Szene. Es gab zum Beispiel eine deutsche Band, die nannte sich Creed. Wobei das Album habe ich tatsächlich mal reingehört und das war grauenhaft. Ex-Sinner gab es auch noch, wobei die haben, glaube ich, nur ein einziges Album rausgebracht und das haben sie irgendwann Jahre später wieder veröffentlicht.
Sind es nicht die, die so klingen wie AC/DC?
Ja.
Nicht ganz, nein. Aber
also ich habe es mal auf dem Elements and Fog gesehen. Für mich klang die 1:1 so AC/DC.
Also
AC/DC, ja, aber halt AC/DC.
Ich dachte auch, dass es so der christliche AC/DC-Klon ist.
Ansonsten, wen ich noch herauskristallisieren möchte, ist die Band Baron Cross. Und die hat jetzt nicht unbedingt diesen zeitgenössischen Glam Metal gespielt, sondern die klangen eher so ein bisschen wie Iron Maiden. Besonders weil der Sänger eine ähnliche Stimmlage wie Bruce Dickinson hat. Wobei man sagen muss, an Bruce Dickinson von seiner Klasse kommt er bei weitem nicht ran, aber er macht seine Sache sehr gut. Und das Konzert auf dem Elements of Rock, was ich mal miterlebt habe, das war auch wirklich sehr gut. Also von dem her, die sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach erwähnen. Ansonsten gab es in der Richtung nicht mehr allzu viel, während andere Genres erst später aufkamen. Aber da erzähle ich dann beim zweiten Teil ein bisschen mehr. Der Thrash Metal, der in den 80er Jahren schon populär wurde durch Bands wie Metallica oder Slayer, den gab es dann gegen Ende der 80er auch schon im christlichen Metal. Und zwar unter anderem mit Bands wie Deliverance und Vengeance Rising. Und die haben tatsächlich ihre ersten Alben 89 begründet. Also herausgebracht. Und da kann man schon sagen, ist man eben abgewichen von diesem typischen White Metal.
Was ist denn da dann der stilistische Unterschied für diejenigen, die jetzt nicht so bewandert sind? Also der White Metal, der war ja fast schon synonym zu betrachten mit dem, was Stryper gemacht haben. Also melodische Melodien, vielleicht ein bisschen kitschige Texte, klare Gitarrenlinien, einprägsame Riffs, ein bisschen groovig. Wie hat sich das denn jetzt von diesem Thrash Metal, der dann Ende der 80er Jahre gekommen ist, wie hat sich das davon abgegrenzt? Also jetzt mal rein stilistisch.
Rein stilistisch war es einfach so, dass die Melodiosität, boah, was für ein Wort, dass die eben mehr in den Hintergrund gerückt ist und gerade zum Beispiel bei Deliverance, deren Leitspruch ist ja Faster for the Master und die gehen einfach auf sehr, sehr schnelle Riffs. Etwas, was jetzt im typischen Glam Metal und auch White Metal eben nicht der Fall ist. Und tatsächlicherweise ist der Begriff White Metal eigentlich, der kam eigentlich nicht durch den christlichen Metal an sich oder durch die Bands, die diesen gespielt haben, sondern der wurde begründet von Metal Bad Records, weil die hatten in ihren Reihen eine Band, die nennt sich Trouble. Und Trouble ist eher dafür bekannt, eher so Doom Metal zu spielen. Was eher so langsame Riffs sind, eher schwer, tiefe Gitarren.
So ein bisschen wie Black Sabbath.
Genau. Und damit Metal Blade, ich glaube Brian Slage war da der Kopf von Metal Blade, wenn mich nicht alles täuscht. Der wollte die gerade diese Band so ein bisschen abgrenzen von zum Beispiel Slayer oder Danzig, weil deren Texte waren auch eher biblischer Natur, wobei die Band sich eher nicht als White Metal Band sieht, sondern sie haben einfach biblische Texte, also von der Bibel inspiriert, und denen war das jetzt nicht unbedingt daran, dass man das Publikum jetzt irgendwie von Christentum überzeugt, sondern die wollten einfach ihre Musik spielen. Weswegen sie sich selbst von dem White Metal, der eben später synonym für Bands wie Stryper und White Cross eben stand, eben distanzieren wollten. Und teilweise wird White Metal tatsächlich auch dafür verwendet, um generell alle Bands, die christlichen Metal spielen, zusammenzufassen.
Ja, das hat sich dann so herauskristallisiert, glaube ich. Mhm. Also, wobei dann später in den 90ern ja noch das Wort Unblack ziemlich populär wurde. Aber das hören wir dann bei der nächsten Podcast-Episode. Genau. Denn die 90er werden wir in Episode 2 durchgehen. Wir werden in den Shownotes noch einen Spotify-Link zu einer nice kuratierten Playlist von 80er Jahren White Metal posten. Es sind nicht alle Bands auf Spotify, aber die wir finden und die dort vertreten sind, die packen wir in eine Playlist und dann könnt ihr euch da mal so ein bisschen durchklicken und mal quietschende Gitarren und Föhnfrisuren aus den 80ern vor eurem inneren Auge abspielen lassen. Viel Spaß damit. Wir machen es wahrscheinlich nur auf Spotify, also wenn ihr woanders seid, dann habt ihr leider Pech gehabt.
Dann kann man sich vielleicht durch die Liste inspirieren lassen. Ja, es wird auf jeden Fall ein Haufen großartiger
Webplayer schauen.
Großartig, genau, es wird auf jeden Fall großartige Musik dabei sein.
Das stelle ich mal ein bisschen in Frage, muss ich sagen. Aber Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. Wir wollen ab der nächsten Episode auch Alben reviewen aus der Szene. Wenn ihr da einen Tipp habt für uns, dann schickt es doch einfach an podcast@blastofeternity.de oder schreibt uns einen Kommentar auf unsere Podcast-Seite podcast.blastofeternity.de. Wir lesen das dann alles durch und werden ja die ein oder andere Review, vielleicht auch mal den einen oder anderen Song in diesem Podcast dann mit aufnehmen. Zum Abschluss wollen wir jetzt noch mal auf eine Sache hinweisen, die vom Evangelischen Jugendwerk Württemberg ausgeht. Das ist so unser Dachverband. Da gibt es trotz Corona vom 3. bis 7. August die Summer Spirit. Das sind Livestreams, 20-minütig, die so ein bisschen ja so eine Sommerfreizeit ersetzen sollen. Da wird direkt aus dem Bernhäuser Forst, das ist so ja eine Tagungsstätte der Evangelischen Kirche, so ein nettes Sommerabendprogramm mit Live-Musik und einem kurzen Impuls übertragen. Wir packen euch den Link mal in die Shownotes. Ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, was die Leute vom EJW da auf die Beine stellen. Und würde mich freuen, wenn da ein paar reinschauen. Also ich fände es cool für die Leute, weil ich glaube, die machen sich da schon ein bisschen Aufwand. Und ich glaube, den einen oder anderen Musiker, der ist auch schon mal auf einer Bühne vom Blast gestanden. Oder auf einer Gottesdienstbühne, in Anführungszeichen. Dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und macht es gut, empfehlt uns weiter, gebt uns vielleicht ein Sternchen. Tschüss Tobi, tschüss George.
Tschüss.
Ben, tschüss.
Ciao.
Ciao. Gut. Hat Spaß gemacht. Schönen Abend.
Ebenso, danke.
Ciao.